Herzlich willkommen, verehrte Zuhörer, zu unserer Sendereihe Katechismus. Aus dem Studio in Balderschwang begrüßt Sie Valentina Schmidt. Wie jeden Mittwoch behandeln wir einen großen Abschnitt des Katechismus der katholischen Kirche, und zwar das Glaubensbekenntnis. Mittlerweile sind wir beim Artikel 4 angelangt mit dem Titel Jesus Christus, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Es geht also um die Erfüllung des göttlichen Heilsplanes durch den Erlösungstod Christi. Für die Auslegung und Erklärung der folgenden Abschnitte darf ich auch heute unseren Referenten Pfarrer Andreas Fuchs aus Lenzerheide in der Schweiz begrüßen. Grüß Gott, Pfarrer Fuchs.
Ja, grüß Gott.
Das letzte Mal sind wir beim Kapitel 3 stehen geblieben mit der Überschrift »Christus hat sich für unsere Sünden seinem Vater dargebracht«. Zuletzt ging es um das letzte Abendmahl, bei dem Jesus die freie Hingabe seines Lebens vorwegnahm und über die Todesangst Jesu in Gethsemane. Heute machen wir an dieser Stelle weiter. Wenn Sie, liebe Zuhörer, mitlesen möchten, finden Sie den nächsten Punkt, 613, im Katechismus der katholischen Kirche auf der Seite 189. Punkt 613 auf der Seite 189. Der Tod Christi ist das einzige und endgültige Opfer. Der Tod Christi ist das österliche Opfer, worin das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, die endgültige Erlösung der Menschen vollzieht. Zugleich ist er das Opfer des neuen Bundes, das den Menschen wieder in die Gemeinschaft mit Gott versetzt, indem er den Menschen mit Gott versöhnt durch das Blut, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden.
Ja, der Tod Christi, das Opfer Christi, ist einerseits, wie es hier heißt, ein österliches Opfer, andererseits ist es auch das Opfer des neuen Bundes. Was bedeutet das, dass der Tod Christi das österliche Opfer ist? Ostern bedeutet Vorübergang, Durchgang, eben Pascha, das Pascha-Fest, so haben wir es auch am Hundonnerstag gehört in der ersten Lesung, als es da geheißen hat, über das Pascha-Mahl ist es hastig mit gegürteten Lenden, denn es ist Pascha, es ist Vorübergang, Durchgang des Herrn, damals natürlich in Bezug auf diesen Engel, der die Erstgeburt der Ägypter dann erschlug, und heute ist es eben auch Durchgang, Vorübergang. Unser Vorübergang, unser Durchgang soll Ostern sein, vom Tod zum Leben, der Durchgang von der Sünde zur Gnade, der Durchgang vom Widersacher zu Christus, dem Besieger, dem Sieger, dem endgültigen Sieger. Und der Tod Christi ermöglicht uns eben erst diesen Vorübergang, diesen Durchgang. Er öffnet uns diesen Durchgang. Er geht uns voraus und wir sollen ihm nacheilen, nachgehen. Deshalb schickt ja Jesus auch seine Jünger nach Galiläa. Er geht ihnen voraus und es heißt eben, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie ihn sehen. Zugleich ist dieses österliche Opfer, der Tod Christi, auch das Opfer des neuen Bundes, wie wir auch in jeder heiligen Messe hören, des neuen und ewigen Bundes. Und so wie der alte Bund im Blut geschlossen wurde, so wie auch beim alten Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hatte, Blut vergossen wurde, so auch beim Opfer des neuen Bundes. Beim alten Bund war es noch das Blut der Tiere, beim neuen Bund ist es das Blut des menschgewordenen Sohnes Gottes, ist es das Blut Jesu Christi. In seinem Blut, mit seinem Blut wird dieser neue Bund geschlossen. Das heißt, Jesus vergießt sein Blut zur Vergebung der Sünden, damit wir mit Gott versöhnt werden, damit wir wieder ganz seine Kinder sein können. Und wenn es hier heißt, das Blut, das für viele vergossen wird, das haben wir auch schon einmal gesehen und werden auch noch weiter darauf stoßen. Das bedeutet, Jesus hat sein Blut sicher zwar für alle vergossen, aber nicht alle, eben nur viele, nehmen wirklich die Erlösung an. Es bedeutet eben, dass zwar die Erlösung allen offen steht, aber dass auch wir teilnehmen müssen, dass auch wir Ja sagen müssen zur Erlösung. So wie Augustinus sagt, Gott hat dich geschaffen ohne dich, aber er erlöst dich nicht ohne dich. Wir müssen auch mitwirken am Heilswerk Gottes, an diesem Opfer des neuen Bundes.
Im Abschnitt 614 heißt es, dieses Opfer Christi ist einmalig. Es vollendet und überholt alle Opfer. Es ist zunächst eine Gabe Gottes des Vaters selbst. Der Vater gibt seinen Sohn dahin, um uns mit sich zu versöhnen. Gleichzeitig ist es eine Opfergabe des menschgewordenen Gottessohnes, der aus freiem Willen und aus Liebe im Heiligen Geist sein Leben seinem Vater darbringt, um unseren Ungehorsam zu sühnen.
Das Opfer Christi ist einmalig, es ist einzigartig, es überragt alle anderen Opfer, es umschließt auch alle Opfer und vollendet, bringt sie zur Vollendung. Warum ist das Opfer Christi größer als alle anderen Opfer? Das Opfer Christi ist größer, weil Jesus der Sohn Gottes ist, weil er eine göttliche Person ist. Und alle menschlichen Opfer können den Wert dieses Opfers des Sohnes Gottes eben nicht erreichen. Deshalb vollendet und überholt es alle Opfer. Und dann wird in diesem Abschnitt auch noch ausgesagt, eigentlich, wer den opfert, wer sich hingibt. Und vor allem sind es zwei Personen, nämlich der Vater und der Sohn. Der Vater opfert seinen Sohn für uns. Der Vater gibt seinen Sohn für uns dahin. Und der Sohn, Jesus Christus, gibt sein Leben dem Vater für uns dahin. Es ist also eine gegenseitige Hingabe, nicht nur das Opfer des Sohnes, das Opfer Christi gegenüber dem Vater, sondern es ist auch die Liebe des Vaters, so wie Jesus im Johannesevangelium im 3. Kapitel sagt, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn dahin gab, eben aufopferte, der Welt schenkte aus Liebe zu den Menschen. Und da sind auch wir gerufen, dass auch wir unser Leben dem Vater und dem Sohn hingeben, dass auch unser Leben eine Opfergabe, eine Hingabe aus Liebe zu den Menschen wird. Eine Hingabe an Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist für die Menschen, zum Wohle der Menschen. Dann ist das Opfer Christi auch einmalig, das heißt, es ist unwiederholbar. Jesus hat nur ein einziges Opfer dargebracht, wie der Hebräerbrief sagt. Deshalb ist eben gerade das heilige Messopfer nicht eine Wiederholung, ein weiteres Opfer, sondern es ist die Erneuerung, es ist die gegenwärtige Setzung dieses einen Opfers Christi, das Jesus auf dem Kreuz dem Vater für uns dargebracht hat. Deshalb ist das heilige Messopfer eben auch so von unschätzbarem Wert, weil es genau dieses eine Opfer Christi wieder gegenwärtig macht.
Wir machen weiter auf der Seite 190 mit dem Punkt 615. Jesus setzt seinen Gehorsam an die Stelle unseres Ungehorsams. Wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern wurden, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht werden. Durch seinen Gehorsam bis zum Tod wurde Jesus zum leidenden Gottesknecht, der stellvertretend sein Leben als Sühnopfer hingab. die Sünden von vielen trug und so die vielen gerecht macht, indem er ihre Schuld auf sich lädt. Jesus hat unsere Sünden wieder gut gemacht und Gott dem Vater für sie Genugtuung geleistet.
Um diesen Abschnitt zu verstehen, muss man bedenken, worin eigentlich die Sünde Adams im Wesen bestanden hat. Die Sünde Adams ist von ihrem Wesen her der Ungehorsam. Gott hat ihm und der ersten Frau Eva ein Gebot gegeben, um zu prüfen, ob sie Gott wirklich lieben, ob sie wirklich tun, was er ihnen sagt, ob sie auf seine Stimme hören. Und sie haben leider nicht auf die Stimme Gottes gehört, sondern sie haben vielmehr auf die Stimme des Versuchers gehört. Sie wurden verlockt und verführt und haben nicht das getan, was Gott gesagt hat, sondern eben was ihnen der Versucher eingegeben hat. Ganz im Gegensatz zu dem hat Jesus immer auf die Stimme seines Vaters gehört. Er ist ja eben eine göttliche Person, er ist der Sohn Gottes, er kann sich von seinem inneren Wesen her nicht gegen Gott, gegen sich selber auflehnen. Sein Wesen, das, was seine Speise war, wie er auch gesagt hat, ist der Gehorsam. Und so setzt eben der heilige Paulus auch diesen Ungehorsam des Adams, des ersten Menschen, mit dem Gehorsam des zweiten Menschen, des zweiten Adam, mit dem Gehorsam Christi in Verbindung. Das, was Adam kaputt gemacht hat, zerstört hat durch seinen Ungehorsam, das hat Christus mit seinem Gehorsam wieder gut gemacht. Er hat sein Leben als Sühnopfer hingegeben. Sühnen bedeutet, ich bezahle für die Sünden. Und Jesus hat nicht für seine Sünden, sondern stellvertretend für unsere Sünden gelitten. Er hat für unsere Sünden bezahlt. Eben wiederum, er trug die Sünden von vielen. Das haben wir auch schon heute gesehen. Das Blut, das für viele vergossen wird, also für viele oder für die vielen, für jene, die das Heil wirklich annehmen. Jesus hat zwar für alle gelitten, aber leider nehmen nicht alle seine Erlösungstat, sein Kreuzesopfer, seinen Gehorsam an. Leider verbinden nicht alle Menschen auch ihr Leben mit dem Gehorsam zu Christus. Jesus setzt so, eben wie es auch in der Überschrift bei diesem Punkt heißt, seinen Gehorsam an die Stelle unseres Ungehorsams. Er macht alles wieder gut, aber er lädt natürlich auch uns ein, uns mit seinem Gehorsam zu verbinden. Auch unser Leben so als Sühnopfer darzubringen. Entweder für die Sühne, für unsere Sünden, oder wenn unsere Liebe so groß ist, dass wir auch, so wie Jesus, für die Sünden der anderen Menschen Genugtuung, Sühne leisten möchten. So wie es die Heiligen getan haben, die nicht nur für ihre Sünden oder eben, wenn sie diese überhaupt begangen haben, nicht nur für diese eigenen Sünden Genugtuung, Sühne geleistet haben, sondern in ihrer großen Liebe zu Gott und zu den Nächsten haben sie auch für die anderen gelitten, dass es den anderen besser geht, um den anderen Menschen zu helfen. Dazu sind auch wir eingeladen, dazu beruft uns Christus auch.
Jesus vollendet sein Opfer am Kreuz. Abschnitt 616. Die Liebe bis zur Vollendung gibt dem Opfer Christi seinen Wert und bewirkt, dass es erlöst und wieder gut macht, sühnt und Genugtuung leistet. Jesus hat bei der Hingabe seines Lebens um uns alle gewusst, uns alle geliebt. Die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, einer ist für alle gestorben, also sind alle gestorben. Kein Mensch, selbst nicht der größte Heilige, wäre imstande, die Sünden aller Menschen auf sich zu laden und sich als Opfer für alle darzubringen. Doch Kraft der göttlichen Person des Sohnes in Christus, die über alle menschlichen Personen hinausgeht und sie zugleich umfängt und Christus zum Haupt der ganzen Menschheit macht, kann das Opfer Christi für alle erlösend sein.
Christus stirbt aus Liebe. Er bringt sein Opfer aus Liebe zum Vater dar, eben aus Gehorsam zum Vater, aus Liebe auch zu uns, um uns alle zu erlösen. Und diese Liebe, dieser Gehorsam zum Vater bewirkt, dass das Opfer Christi erlöst und wieder gut macht, wie es hier heißt. Das ist nicht einfach unwesentlich, sondern im Gegenteil sehr, sehr wichtig, dass wir uns bewusst sind, auch wenn wir leiden. Unser Leiden kann erlösend, wiedergutmachend, sühnend wirken. Aber unser Leiden soll auch immer im Willen Gottes sein. Es gibt Menschen, die auch aus einer gut gemeinten Absicht sehr viel Buße tun möchten, es aber je nachdem übertreiben und so nicht mehr im Willen Gottes bleiben. Das, was uns heiligt, das, was uns heilig macht, ist immer der Wille Gottes. Es ist also nicht so empfehlenswert, wenn wir in der Fastenzeit, die jetzt zwar vorbei ist, aber man kann auch in der Osterzeit auf etwas verzichten, wenn man in der Fastenzeit zum Beispiel sagt, ich esse 40 Tage lang nichts mehr. Das empfiehlt uns die Kirche nicht. Das wird uns auch unser geistlicher Begleiter kaum empfehlen, nichts mehr zu essen, weil dann eben unsere Gesundheit Schaden leidet. Und wenn wir dann denken, ich mache das trotzdem, auch wenn mein geistlicher Begleiter, auch wenn die Kirche eigentlich davon abrät, dann sind wir eigentlich eben im Ungehorsam. Dann ist die Liebe nicht in Vollendung in unserem Herzen. Es hat mehr Wert, so wie es schon im Alten Testament heißt, hinhören ist besser als Opfer. Gehorsam ist mehr wert als Brandopfer. Wir dürfen sicher Opfer darbringen, aber das größte Opfer ist immer das Opfer unseres eigenen Willens. Denn im eigenen Willen liegt unsere Person, liegt unser Ich. Und auf das zu verzichten, ist viel schwieriger als auf ein paar Osterhasen oder sonst Süßigkeiten oder andere Dinge zu verzichten. Deshalb eben die Liebe bis zur Vollendung, die Jesus am Kreuz gemacht hat, das hat er aus Liebe getan, aus Liebe zum Vater, im Gehorsam zum Vater. Und er hat diese Hingabe des Lebens für uns alle gemacht. Und es heißt hier sehr schön, er hat um uns alle gewusst, er hat uns alle geliebt. Das heißt, er hat keinen von uns am Kreuz vergessen. Für jeden Einzelnen hat er gelitten und für alle, auch für dich und auch für mich, für uns alle. Ein Gedanke, der für uns sehr tröstlich sein kann, gerade dann auch, wenn wir leiblich sehr leiden, dass wir daran denken, dass wir das ja nie vergessen. Jesus hat bei seinem Kreuz um uns alle gewusst. Er hat uns alle geliebt. Er hat auch mich geliebt, wie Paulus sagt. Er hat mich geliebt und sein Leben für mich hingegeben. Er hat mich also nicht vergessen, auch dann, wenn ich leide, oder gerade dann, wenn ich leide, denkt er ganz besonders an mich, weil auch er gelitten hat, weil auch mein Leiden in seinem Leiden war. Nun, hier ist dann noch eine weitere Frage, oder taucht eine weitere Frage vielleicht auf. Warum genügt dann das Opfer Christi für alle Menschen und für jeden Einzelnen? Oder warum können alle Opfer, auch der größten Heiligen, nicht genügen, um zu sühnen, um die Sünden wieder gut zu machen? Das ist so, weil Jesus eine göttliche Person ist. Ja, eine göttliche Person sein muss, denn die Heilige Schrift sagt ganz klar, das sagen auch dann die Pharisäer zu Jesus, Gott allein kann Sünden vergeben. Denn Sünde bedeutet eine Beleidigung Gottes, eine Verletzung Gottes, eine Verletzung der Würde Gottes. Und da Gott eine unendliche Person ist, eine unendliche Würde hat, ist die Beleidigung Gottes eben auch eigentlich eine unendliche Beleidigung, die nur Gott allein wieder gut machen kann. Nur Gott kann eben Sünden vergeben. Deshalb muss Jesus eben wahrer Gott und wahrer Mensch sein, damit er leiden kann, sühnen kann, und damit dieses Leiden einen unendlichen Wert besitzt, muss er auch Gott sein. Nun, die Heiligen haben aber auch gelitten, und viele Male sagen wir auch, sie haben auch für uns gelitten oder sie haben Anteil am Kreuz Christi gehabt, an der Erlösung der Welt. Wie ist dann das zu verstehen? Dazu muss man bedenken, dass die Sünde zwei Aspekte oder wie zwei Elemente hat. Es gibt die Sündenschuld und die Sündenstrafe. Und die Sündenschuld, das ist eben diese Beleidigung Gottes, die nur Gott wieder gut machen kann. Die haben die Heiligen nicht wieder gut machen können. Aber die Sündenstrafe, das heißt die Folgen, die Konsequenzen, auch die Verwundungen nachher, die heilen sollen, wenn wir sündigen, diese Sündenstrafen, die haben die Heiligen getragen oder die helfen sie uns abzubauen, damit wir leichter an unserem Kreuz tragen, damit wir einfacher mit Jesus unser Kreuz tragen. Da haben die Heiligen, da können die Heiligen uns wirklich helfen, respektive da können auch wir den anderen eben helfen, indem wir unser Leid zusammen mit Jesus tragen, damit den anderen Menschen auch geholfen wird.
Wir gehen zum Punkt 617. Durch sein heiligstes Leiden am Holz des Kreuzes verdiente er uns Rechtfertigung, lehrt das Konzil von Trient und betont so den einzigartigen Charakter des Opfers Christi als des Urhebers des ewigen Heils. Und die Kirche verehrt das Kreuz, indem sie singt: O heiliges Kreuz, sei uns gegrüßt, du einzige Hoffnung dieser Welt.
In diesem Punkt wird gesagt, wodurch Jesus vor allem das Heil erlangt hat. Sicher, jede seiner Taten, sein ganzes Leben, das haben wir auch schon beim verborgenen Leben Jesu gesehen, war heilbringend. Aber eigentlich so der Höhepunkt, die Zusammenfassung des ganzen Heiles oder das Heilswerk wurde vor allem durch sein Kreuz, durch sein Leiden am Kreuz bewirkt. So beten wir ja auch beim Kreuzweg, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Und die Kirche verehrt das Kreuz. Ja, wir machen sogar nach dem Karfreitag eine Kniebeuge vor dem Kreuz. Wir beten nicht das Holz an, sondern wir beten Jesus an, der am Kreuz für uns sein Leben hingegeben hat. Wir lieben eigentlich das Kreuz nicht eben um des Kreuzes willen, sondern um Jesu willen, weil Jesus auf diesem Kreuz ist, weil Jesus eben sich verbunden hat, vereint hat mit dem Kreuz und sich nicht mehr vom Kreuz trennt. Pater Pio zum Beispiel hat gesagt, ich habe Jesus nie ohne das Kreuz gesehen, aber auch nie das Kreuz ohne Jesus. Eben, es bedeutet auch, Jesus ist auch in unserem Leiden zu finden. Das heißt, unsere Aufgabe ist es gerade auch in unserem Kreuz, in unserem Alltagskreuz, Jesus wieder neu zu entdecken. Diese, man könnte auch sagen, gerade in der Osterzeit, diese österliche Dimension des Kreuzes zu sehen, dass eben das Kreuz nicht einfach Ende ist, Niedergang, Verlust und Niederlage, sondern dass Jesus am Kreuz gesiegt hat und auch an unseren Kreuze siegen möchte. Auch unser Kreuz zum Zeichen der Liebe, zum Zeichen des Sieges machen möchte.
Wir kommen nun zu unserer Teilnahme am Opfer Christi, Abschnitt 618. Der Kreuzestod ist das einmalige Opfer Christi, des einzigen Mittlers zwischen Gott und den Menschen. Doch weil er sich in seiner menschgewordenen göttlichen Person gewissermaßen mit jedem Menschen vereinigt hat, bietet sich allen die Möglichkeit, sich mit diesem österlichen Geheimnis in einer Gott bekannten Weise zu verbinden. Jesus fordert seine Jünger auf, ihr Kreuz auf sich zu nehmen und ihm nachzufolgen, denn er hat für uns gelitten und uns ein Beispiel gegeben, damit wir seinen Spuren folgen. Er will diejenigen, denen sein Erlösungsopfer zuerst zugute kommt, an diesem Opfer beteiligen. Das gilt vor allem für seine Mutter, die in das Martyrium seines erlösenden Leidens tiefer hineingenommen wird als jeder andere Mensch. Es gibt keine andere Leiter, um zum Himmel emporzusteigen, als das Kreuz, so sagte einmal die heilige Rosa von Lima.
Ja, dieser Punkt fasst auch ein bisschen das zusammen, was ich schon vorher in verschiedenen Art und Weisen angetönt habe. Wir sollen auch teilnehmen am Opfer Christi. Eben unsere Teilnahme ist nötig, sonst kann das Leiden, das Jesus am Kreuz vollbracht hat, das Heil, das er uns geschenkt hat, nicht wirksam sein. Es ist so, wie wenn wir einen Wasserhahn zu Hause haben, die Leitung ist verlegt, das Wasser ist drin, aber wir müssen den Wasserhahn auch noch aufdrehen. Sonst haben wir vielleicht ein Glas, haben wir Durst, aber wenn wir den Wasserhahn nicht aufdrehen, dann löschen wir unseren Durst nicht, dann verdürsten wir vor der Quelle. Oder wie bei einem Festmahl, wo alles bereitet ist, aber unsere Teilnahme fehlt noch. Das heißt, wir müssen auch essen. Wenn wir vom schönsten Buffet nichts kosten, dann werden wir auch schlussendlich vor Hunger sterben. Und so ist es eben auch mit dem Opfer Christi. Jesus hat für alle gelitten. Er hat allen Menschen das Heil erworben. Eben, es steht alles bereit, wie bei einem Festmahl, beim Hochzeitsmahl des Lammes. Aber wir sollen teilnehmen. Wir sollen essen und dieses Teilnehmen oder dieses Öffnen des Wasserhahnes bedeutet, dass wir unser Leiden mit den Leiden Christi vereinen, dass wir am Opfer Christi teilnehmen. Das ist nicht kompliziert, dazu genügt eigentlich, wenn wir sagen, Jesus, ich möchte all das, was ich leide, mein Alltagskreuz, all das, was mühsam ist, all das, was dein Wille mir jeden Tag auferlegt, das möchte ich zusammen mit dir tragen. Das möchte ich, so wie wir auch in der Heiligen Messe beten, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche machen. Das möchte ich zum Heil, zum Lobe Gottes, aus Liebe zu dir tragen. Eben Gott hat uns erschaffen ohne uns, aber er rettet uns nicht ohne uns. Unsere Teilnahme ist notwendig. Und hier wird auch die Mutter Gottes genannt. Sie ist die Gefährtin des Leidens Christi. Sie ist auf innigste Art und Weise mit dem Leiden Christi, mit dem Geheimnis der Erlösung vereint. Sie schenkt uns nicht nur, sie hat uns nicht nur Jesus geschenkt bei der Geburt, sondern sie möchte uns auch die Erlösung schenken. Sie möchte uns helfen, Jesus wirklich anzunehmen, das Opfer Christi, das Leiden Christi, sein Heilswerk wirklich anzunehmen. Eben so überzeugt zu werden, wie die heilige Rosa von Lima, dass es keine andere Leiter gibt, um in den Himmel zu gelangen. Ein sehr einfaches Wort, ein sehr schönes Bild, eben das auch zeigt, das Kreuz ist nicht etwas, das hinunterführt, das uns hinunterdrückt, sondern es ist eine Leiter. Es ist eine Leiter, die uns zum Himmel führt, die uns erhebt, die uns eigentlich trägt, die uns nicht von Gott wegführen soll, sondern eine Leiter, die uns zu Gott hinführen soll, die uns schlussendlich den Himmel öffnet. Und das wissen wir aus eigener Erfahrung, das sehen wir nicht immer ganz so, oder da haben wir nicht immer ganz den Durchblick. Deshalb müssen wir die Mutter Gottes auch um ihre Fürsprache, um ihre mütterliche Hilfe bitten, damit wir eben das Kreuz wirklich gut tragen, damit es auch uns zur Leiter wird, die uns in den Himmel führt.
Die folgenden Kurztexte fassen das Opfer und die Hingabe Christi zusammen. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift. Unser Heil entspringt der Initiative der Liebe Gottes zu uns, denn er hat uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt. Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat. Jesus hat sich zu unserem Heil freiwillig dargebracht. Beim letzten Abendmahl bringt er diese Selbsthingabe zeichenhaft zum Ausdruck und verwirklicht sie im Voraus. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Die Erlösung durch Christus besteht darin, dass er gekommen ist, um sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Das heißt, um den Seinen seine Liebe bis zur Vollendung zu erweisen, damit sie aus der sinnlosen, von den Vätern ererbten Lebensweise losgekauft werden. Jesus war seinem Vater in Liebe gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Dadurch erfüllte Jesus die Sendung, Sühne zu leisten, als leidender Gottesknecht, der die vielen gerecht macht, indem er ihre Schuld auf sich lädt. Wir kommen nun zum nächsten Absatz, zum Absatz 3. Jesus Christus ist begraben worden. Wir befinden uns auf der Seite 192, Punkt 624. Es war nämlich Gottes gnädiger Wille, dass er für alle den Tod kostete. In seinem Heilsplan hat Gott verfügt, dass sein Sohn nicht nur für unsere Sünden sterbe, sondern auch den Tod koste. Das heißt, während der Zeit zwischen seinem Sterben am Kreuz und dem Moment seiner Auferstehung das Todsein, der Zustand der Trennung zwischen seiner Seele und seinem Leib erfahre. Dieser Todeszustand Christi ist das Mysterium des Begrabenseins und des Hinabstiegs in das Reich des Todes. Es ist das Mysterium des Karsamstags, an dem Christus ins Grab gelegt, in die große Sabbatruhe Gottes einging, nachdem er das Heil der Menschen vollbracht und das ganze All versöhnt hat.
Ja, dieser Abschnitt ist eigentlich nicht besonders lang, nur gerade zwei Seiten. Und in diesem Punkt wird schon ein bisschen angedeutet, worum es eigentlich in diesem Punkt geht. Es ist die Zeit zwischen dem Tod Christi am Kreuz und seiner Auferstehung. Also ganz vereinfacht gesagt, es geht um den Karsamstag, um die Grabesruhe Christi. Eben Jesus Christus ist begraben worden. Und einerseits wird festgehalten, dass Jesus wirklich gestorben ist, dass er nicht nur einfach scheintot war. Das gab es auch, dass es Leute vor allem so in den ersten paar Jahrhunderten gab, die behaupteten, ja, Jesus ist nur zum Schein gestorben. Sie haben das dann eben auch so konsequent weitergeführt, dass er auch nicht wirklich Mensch geworden ist, sondern dass er eigentlich nur eigentlich so der Sohn Gottes ist, der aber nicht wirklich Mensch geworden ist, nicht wirklich gelitten hat und eben auch nicht wirklich begraben wurde. Aber die Kirche lehrt uns, nein, Jesus ist wirklich Mensch geworden, er ist wirklich am Kreuz gestorben und er wurde auch wirklich begraben, er war nicht nur einfach scheintot. Deshalb ist auch die Auferstehung erst am dritten Tag, das ist der letztmögliche Termin, könnte man sagen, bevor dann die Verwesung beginnt. Die Verwesung beginnt gemäß jüdischer Auffassung, wie wir auch so bei der Auferweckung des Lazarus sehen, vom vierten Tag an. Das heißt, Jesus hat den längst möglichen Termin, könnte man so ein bisschen salopp sagen, gewählt, um zu zeigen, ich bin wirklich gestorben. Länger ging's nicht, denn dann hätte die Verwesung begonnen, aber kürzer wollte er auch nicht, um zu zeigen, dann ist jemand wirklich tot am dritten Tag. Und der Tod, unser Tod, wie auch der Tod Christi, ist eigentlich die Trennung von Seele und Leib. Das heißt, wenn unsere Seele den Leib verlässt, dann sterben wir. Und so war es auch für Jesus. Bei seinem Tod hat sich auch Leib und Seele getrennt. Bei ihm war es aber insofern ein bisschen anders oder ein großer Unterschied, weil Jesus ja eine menschliche Natur hat und eine göttliche Natur. Er ist der Sohn Gottes, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Und als die menschliche Natur hat er auch wie wir Leib und Seele. Und diese wurden in seinem Tod getrennt. Aber der Leib war immer noch mit der Gottheit verbunden und auch die Seele mit seiner göttlichen Person. Was das genau bedeutet, werden wir dann gleich jetzt auch im nächsten Punkt dann sehen.
Bevor wir weitergehen, darf ich zwei Hörer auf Sendung begrüßen. Als erstes hat uns erreicht Herr Descher aus Zürich. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott allerseits. Ich bin so glücklich, Herr Pfarrer Fuchs, dass Sie immer diese Sendungen machen. Ich gebe Ihnen dazu höchste Komplimente. Ich habe Riesenfreude. Jetzt meine Frage. Sie haben gesagt, man könne auch beispielsweise auch für arme Seelen stellvertretende Sühne leisten. Könnten Sie mir Möglichkeiten aufzeigen, wie das geschehen könnte, außer vielleicht Rosenkranzgesetzchen, was Sie da praktisch für Möglichkeiten sehen, dass ich für die armen Seelen, ich hätte da in meiner Verwandtschaft Kandidaten dafür, was ich für die armen Seelen tun kann, dass sie schneller in den Himmel kommen, also in die ewige Herrlichkeit.
Ja, also das praktisch, was man tun kann, ist ganz, ganz einfach gesagt, das Beste ist, den Willen Gottes tun, ja, in unserem Alltag. Aber vielleicht noch praktischer, dann eben, was man auch sonst tun kann, außer Rosenkranz beten. Die Kirche empfiehlt immer die Heilige Messe, das Heilige Messeopfer. Und sagen wir eben, am einfachsten ist, eben den Willen Gottes tun, all das, was wir tun, aus Liebe zu Gott zu tun. Ganz bewusst mit der Liebe Gottes, mit Gott verbinden. Die heilige Therese von Lisieux sagt, eine Stecknadel vom Boden mit Liebe aufgenommen, kann eine unsterbliche Seele retten. Das bedeutet, sie sagt eben auch, es kommt nicht so sehr darauf an, was wir tun, sondern vielmehr, wie wir es tun, mit wie viel Liebe wir es tun. Und eine Stecknadel vom Boden aufgenommen ist in sich ein unbedeutendes Werk. Aber wenn wir es mit Liebe zu Gott verbinden, dann wird es für Gott unendlich wertvoll. Und sicher eben diesen Willen Gottes im Alltag, das Gebet, die Mutter Gottes empfiehlt vor allem den Rosenkranz, die Heiligen haben das auch immer und immer wieder empfohlen, Werke der Buße, des kleinen Verzichtes, müssen nicht große Bußwerke sein, zu denen wir oftmals zu schwach sind, aber eben diese kleinen Blumen, wie Therese von Lisieux sagt, am Wegrand pflücken, vielleicht auf ein kleines Stück Schokolade verzichten, aus Liebe zu Jesus, vielleicht eben auch nur schon am Tisch gerade hinsitzen, aus Liebe zu Jesus, eine Beleidigung ertragen, die von einem anderen kommt, aus Liebe zu Jesus, oder irgendeine unangenehme Person ertragen aus Liebe zu Jesus. Sind alles Dinge, alles kleine Opfer, die wir Gott wirklich darbringen können für die armen Seelen, für auch lebende Personen, die Jesus noch nicht entdeckt haben, zur Bekehrung. Wir können eben praktisch eigentlich alles aufopfern, einfach auch die Alltagsleiden, die Beschwerden, vielleicht auch des Alters oder was uns der Wille Gottes jeden Tag auferlegt. Das kann man alles aufopfern.
Jawohl. Danke vielmals, Herr Pfarrer.
Bitte. Herr Descher, danke. Auf Wiederhören. Wir haben eine weitere Hörerin, die Frau Hammann aus Köln. Grüß Gott, Frau Hammann.
Ja, grüß Gott. Vielen Dank für den schönen Vortrag. Aber ich habe da eine Frage. Der bußfertige Schächer bittet ja Jesus um Vergebung. Und da sagt doch Jesus zu ihm, heute noch wirst du bei mir im Paradies sein. Und das kann ich jetzt nicht ganz in Zusammenhang mit ihrem Vortrag, mit dem Vortrag von dem Herrn Pastor Fuchs bringen. Können Sie mir das irgendwie erklären?
Also was begreifen Sie nicht ganz, dass er heute noch dieses Heute.
Ja, Sie haben ja eben davon gesprochen, dass Seele und Leib, dass wie der Mensch drei Tage im Grab gelegen hat und dann wir dann gleichzeitig im Himmel sein muss, kann. Mit dem Tschesche da.
Ja. Also gut, wir kommen dann auch noch darauf, also beim nächsten Punkt hin abgestiegen in das Reich des Todes. Jesus ist ja der Leib, der war im Grab und mit der Gottheit verbunden. Die Seele, die ist in die Unterwelt, wie es heißt, hinabgestiegen. Das heißt, sie ist dorthin gegangen, wo die Gerechten gewartet haben oder wo alle, die vor Christus gelebt haben, gewartet haben. Die Gerechten wie auch die Ungerechten. Nur war der Zustand eben ein bisschen anders. Er hat die Gerechten dann, zum Beispiel den Lazarus, den wir der Heiligen Schrift da hören, oder die Patriarchen Abraham, Mose und so weiter, er hat diese Gerechten befreit. Denn der Himmel war ja noch verschlossen. Er hat sie befreit und erlöst und dann mit seiner Seele so insofern ins Paradies geführt. Dann war der Sieg Christi ist am Kreuz gewesen. Die Auferstehung ist sowas, könnte man sagen, wie die Siegerehrung. Das heißt, am Kreuz hat er die Sünde und den Tod besiegt und ist nachher eben auch in die Unterwelt hinabgestiegen, um diese Gerechten dort zu erlösen. Von dem her geht es dann schon, dass Jesus sagt, eben noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein, wirst du mit mir sein.
Ja, ich war sicher voreilig. Ihre Erklärung kommt sicher im nächsten Punkt.
Ne? Ja, nächstes Mal, dann, weil das ist der nächste Artikel dann auch. Aber einfach eben, Jesus, die Erlösung hat Jesus am Kreuz bewirkt. Und dort hat er eigentlich eben den Himmel aufgetan, respektive dann eben nachher auch bei seinem Hinabsteigen zu den Vätern, wie das genannt wird, eben zu denen, die vor ihm gelebt haben. Denen hat er auch eben den Sieg verkündet. Deshalb sieht man vielfach auf Ikonen auch dargestellt, Jesus, der eine Tür durchbricht. Das heißt, dass er eben die Pforte der Hölle eingedrückt hat und die Himmelspforte aufgetan hat, dass er sie eben so in den Himmel genommen hat. Eben auch noch nach seinem Tod, also eben auch am Karfreitag. Von dem her stimmt es dann schon eben heute noch. Noch heute wird er erlöst sein, wird er bei Jesus sein.
Ja, danke schön.
Frau Hamann, danke für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Wir gehen nun zum nächsten Punkt weiter, auf der Seite 192, Punkt 625. Christus seinem Leibe nach im Grab. Der Aufenthalt Christi im Grab bildet die reale Verbindung zwischen dem leidensfähigen Zustand Christi vor Ostern und seinem jetzigen verherrlichten Zustand als Auferstandener. Die Person des Lebendigen kann sagen, ich war tot. Doch nun lebe ich in alle Ewigkeit. Weil er dem gewöhnlichen Gang der Natur nicht hindert in den Weg trat, trennte sich zwar auch bei ihm durch den Tod die Seele vom Leibe, dann aber vereinigte er bei der Auferstehung beide wieder miteinander, damit er selbst der Treffpunkt von beiden, des Todes und des Lebens werde, indem er einerseits der weiteren natürlichen Auflösung des von der Seele getrennten Körpers in sich Einhalt gebot, andererseits das Prinzip der Wiedervereinigung der getrennten menschlichen Wesensbestandteile wurde.
Ja, dieser Punkt tönt furchtbar kompliziert, aber er ist eigentlich gar nicht so kompliziert, wie er tönt. Ganz, ganz einfach könnte man sagen, sagt dieser Punkt 625 aus, dass Jesus derselbe ist vor Ostern und auch nach Ostern. Dass das nicht zwei verschiedene Personen sind. Das wird auch angedeutet oder gezeigt, eben wenn Jesus seine Wundmale den Aposteln zeigt. Es ist derselbe Leib, das heißt der am Kreuz gelitten hat, dessen Hände man und dessen Füße und Seite man durchbohrt hat, der ist eben auch auferstanden. Es ist derselbe Leib, auch wenn er eine ganz andere Beschaffenheit hat, dass er nämlich nicht mehr stirbt, wie es hier heißt, ich war tot, doch nun lebe ich in alle Ewigkeit. Jesus stirbt nicht mehr. Und so wird er dann eben, wie dieses Zitat von Gregor von Nyssa sagt, der Treffpunkt von Tod und Leben. Und eine andere Geschichte oder eine andere Erzählung ist auch zum Beispiel der wunderbare Fischfang. Es gibt zweimal diese Erzählung vom wunderbaren Fischfang, einmal vor Ostern und einmal nach Ostern im Johannesevangelium, eben mit diesen 153 großen Fischen, die die Apostel fangen. Und das zeigt eben auch, oder jemand hat das mal sehr schön erklärt, wenn wir jetzt sterben würden und wieder auferstehen würden und den anderen zeigen müssten, dass wir es wirklich sind, dass wir eben, dass ich immer noch dieselbe Person bin, dass ich immer noch Andreas Fuchs bin, dann würde ich doch irgendetwas machen, was ganz typisch ist, bevor dass ich gestorben bin, damit die Leute merken, aha, es ist derselbe. Das war ein lieber Studienkollege von mir, der ein ganz typisches Lachen hatte. Und er hat gesagt, eben, wenn ich jetzt nach meiner Auferstehung zum Beispiel, wenn das so wäre, so lachen würde, wie ich eben lache, dann würden alle erkennen, aha, das muss dieser liebe Freund von uns sein. Und so hat sich Jesus eben auch zu erkennen gegeben durch diesen wunderbaren Fischfang, ein weiterer Beweis, dass es wirklich er ist. Und die Jünger, es heißt eben dann auch beim wunderbaren Fischfang, sie fragten ihn nicht mehr, ob er der Herr sei oder ob er Jesus sei, weil alle wussten, es ist wirklich der Herr, er ist wirklich auferstanden, es ist derselbe vor Ostern und nach Ostern. Auch dann, wenn sein Leib jetzt verklärt ist, wenn sein Leib nicht einfach wie der Leib von Lazarus war, denn Lazarus starb auch wieder, sondern Jesus stirbt nicht mehr. Er hat der verherrlichte, der verklärte Leib, der Leib des ewigen Lebens. Er stirbt nicht mehr, er geht nicht mehr in den Tod. Und so wird eben der Leib Christi, könnte man sagen, der Treffpunkt von beiden, wie Gregor von Nyssa sagt, des Todes und des Lebens. Das heißt, das Grab ist zwar der Ort des Todes, aber es ist auch der Ort der Auferstehung. Und das ist auch für uns ein großer Trost, dass überall dort, wo wir eben uns abtöten, wo wir verzichten, wo wir an unserem Willen sterben, das ist auch der Ort der Auferstehung, das ist auch der Ort, wo Jesus uns neues Leben schenkt. Unser Tod für die Sünde ist auch der Ort der Auferstehung, wo Jesus wirken kann. Das dürfen wir, das sollen wir gerade auch eben in der Osterzeit nie vergessen, oder da, wo wir leiden, da, wo wir verzichten, da, wo wir im Herzen, in der Seele, im Leib leiden, gerade da schenkt uns Jesus auch die Auferstehung. Gerade da schenkt er uns sein ewiges, sein neues, sein göttliches Leben.
Herr Pfarrer Fuchs, wir bedanken uns bei Ihnen für heute, dass Sie sich wieder Zeit genommen haben und uns diese Abschnitte des Katechismus näher gebracht haben. Und zum Schluss der Sendung möchte ich Sie noch um Ihren priesterlichen Segen bitten.
Ja, das tue ich gerne, dass wir eben immer mehr eintreten können, immer mehr teilhaben können am Kreuz, am Leiden Christi, um so auch Anteil zu haben an seiner Auferstehung, wie der heilige Paulus sagt, und dass wir auch nie vergessen, dass die Leiden dieser Zeit nichts sind im Vergleich zu der kommenden Herrlichkeit, dass wir zwar sicher jetzt leiden, jetzt oftmals seufzen und in unserem Leib, in unserer Seele auch große Leiden ertragen, aber dass die Herrlichkeit, die Gott uns dafür schenkt, in ein unendliches Maß hat, ein unvorstellbares Maß, dass wir jetzt schon vielleicht eine kleine Brosame davon verkosten dürfen, wie es nachher dann mal in Ewigkeit sein werde. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, behüte und begleite euch durch die Leiden dieser Zeit, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Herr Pfarrer Fuchs, ein herzliches Vergelt's Gott. Auch Ihnen, liebe Zuhörer, ein Dankeschön, dass Sie teilgenommen haben, Ihre Fragen gestellt haben. Ihnen noch einen gesegneten Abend. Ich verabschiede mich von Ihnen, Valentina Schmidt.